Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Wie schön, dass das geklappt hat.
Mit der ist muckelig hier, ne?
Ja, nicht? Wir schneiden jetzt auch noch ein.
Obwohl, so. ich hab noch meine Haare, die sind noch ein bisschen komisch. Ich hatte diese ganze Zeit diese Pudelmütze auf, wo ich das ja in meinem SUV gar nicht gebraucht hätte, aber ich dachte, das hilft. Und dann verrutschen die Haare
ja
immer so.
Ja, und der arme Hund, wo ist er denn jetzt? Aber wenn wir jetzt einschneiden, bleiben wir dann hier? Oder fangen
dann essen wir den Hund.
Dann essen wir den Pudel. wir müssen schon wieder nach Hause, ne? Zu Weihnachten.
Nein, also. Mal gucken, ja. Also vielleicht hängen wir noch ein paar Tage dran.
So bis Neujahr. Nein, wir lieben uns.
Bis 2027, dachte ich eher.
Ja, auch schön. Danach ist dann wieder besser.
Ja, alles. Ist alles vorbei dann.
Na, wie das familiär so ankommt, weiß ich nicht. Aber da sprechen wir gleich drüber. Wir hatten ja ein Vorgespräch, du und ich. 3 Stunden Vorgespräch fürs Vorgespräch. Und ich habe danach geschlafen und gedacht, ach Mensch, der Matthias hat ja doch völlig recht. Wir sollten überhaupt gar keine Meldungen machen.
Was?
Was? Nee, du hast doch gesagt, das ist eigentlich so, man darf ja keine schlechte Laune verbreiten, so über die Feiertage.
Ja.
Und doch, wir machen ein paar Meldungen.
Aber wo ist jetzt der Zusammenhang zwischen schlechter Laune und Meldungen? Das habe ich noch nicht verstanden.
Ach so, naja.
Weil,
so, ja,
bei
nein,
uns sind die doch immer anders
bei uns sind
gute
die
Laune.
Immer, ja, genau. Aber das ist ja doch ein bisschen ernsten Hintergrund. Wir machen das natürlich wieder so, ein Kessel fröhlich buntes und so, ja.
Obwohl uns das ja einzelne Zuschauer auch übel genommen haben, ne?
Was, alles?
Was nee, ist dass speziell? Dass wir rumkichern.
Ja. Wir müssen kichern, soll das jetzt heißen, weil wir nicht den Widerstand anführen, du und ich.
Ja. Schrieb wer?
Weiß ich nicht. Che Guevara unter Pseudonym. Heidi.
Ich dachte, Sophie Scholl wäre es gewesen.
Heidi 3D oder so. Ja. Eine von den Anführerinnen des Widerstandes.
Ja. Ja, wir sind schon feige, ne?
Ja, wir sind feige. Wir wissen auch ganz viele Sachen nicht. Wir werden ja nachher darauf zurückkommen, aber du zum Beispiel weißt nicht mal, dass Decembrius
gar kein Feldherr war.
Nein, was du alles nicht weißt. Also
ja.
Herr Burchard, Entschuldigung, ja. Also. Und dein Gesprächspartner schnallt das ja auch nicht.
Denn nein.
Wenn du sowas erzählst, Decembrius, ich glaube das ja alles.
Ich verstehe
auch
glaub,
nicht,
das
dass
ja
das der 10. Monat ist. Das,
natürlich.
Das muss man uns ja erklären. Da draußen.
Ja.
Wir sind hier.
Ich dachte, dieser Witz funktioniert immer genau dann, wenn man es eigentlich selber besser weiß. Aber gut, okay.
Ja, es gibt sicherlich auch weiterhin Menschen, die glauben, wir würden an der Mondpipeline bauen.
Dabei ist die schon längst fertig und vielleicht ist das jetzt der geeignete Moment, das auch der Öffentlichkeit zu verkünden. Wir haben ein großes Kooperationsprojekt geschlossen mit der Mondbasis DDR.
Ja, wir hatten das verlinkt. Ja, auf.
Es ist uns gelungen. Und das hat das Ganze nochmal sehr nach vorne gebracht. Und diese Mondbasis DDR, ich weiß nicht, ob unsere Zuschauer es schon kennen, du hast es ja, glaube ich, auch in einem Telegram-Kanal gestellt, ist ja, wie soll man sagen, die Fortsetzung der DDR auf einem anderen Planeten.
Mhm.
Ne? Und das ist ja für uns auch wir sind ja immer Utopien aufgeschlossen, insofern passt das ganz gut zusammen. Und ich muss sagen, es war ja nicht alles schlecht gewesen an der DDR.
Nee, zum Beispiel die Mondbasis.
Die Mondbasis, aber ich fand auch die Uniform toll.
Ja.
Und diese Synchronbewegung von Körpern in der Öffentlichkeit, also da habe ich ein Faible für.
Ja.
Das fehlt mir auch so ein bisschen.
Aber das kommt ja jetzt bald wieder.
Meinst du, die kriegen das nicht hin? Ich habe die große Befürchtung, dass unser Totalitarismus ästhetisch etwas unter Niveau bleibt. Also ich fand ja schon die Faschismen in den frühen 30er Jahren ästhetisch herausfordernd. Die in der DDR hatten ja noch einen gewissen Charme. Mondbasis DDR, fantastisch. Diese erotischen Körper in diesen Uniformen oder diesen Weltraumanzügen, fantastisch, fantastisch. Diese Heroisierung, dieses Pathos.
Aber ist das nicht auch zwingend, dass man bei so einer Gleichschaltung und im Totalitären müssen da nicht auch alle dann Uniformen tragen? Das Gleiche, also ich erwarte das eigentlich zeitnah.
Bei uns gibt es ja diese Uniformen der Diversität.
Ach so.
Die sind halt Uniform vielfältig.
Du meinst, unsere Armeen treten in so Cosplay-Dax-Kostümen an, jeder, was er möchte, oder?
Ja,
und so denkt sich irgendwie.
Lila Löckchenhaare, Sidecut, Blech im Gesicht.
Ja. Gut.
Ach, oder meinst du, vom Krieg her könnte man da noch ein bisschen ästhetisch profitieren, dass man sagt, dann wird wenigstens die Mode ein bisschen gepflegter und die jungen Leute sind von der Straße weg und sind auch ein bisschen sauberer?
Ich weiß nicht, was die sich da jetzt einfallen lassen, die Wehrdienstverweigerer unter Pistolius, aber ich denke, ich schon davon aus, dass wir, ja, dass wir da ein bisschen angemessenere Outfits bekommen. Und so kann man ja auch, ja, besser erkennen, wer nicht dazugehört, wie wir.
Ach so, okay.
Ist ja auch wichtig, Nebeneffekt, auch auf der Mondbasis DDR. Das verlinken wir nochmal. Deswegen, ja, weil wir sind heute gar nicht öffentlich, will ich mal kurz erinnern. Wir sind ja in unserer Hütte und nur unter Freunden. Aber dafür finde ich ja den Freundeskreis so gut, dass der dann eben auch die Mondbasis DDR schickt. Und
ja, ohne diesen Link hätten wir den Kontakt zu denen ja gar nicht hergestellt.
Zur Mondbasis?
Ja.
Nein, das hätte ja gar keiner mitbekommen. Nicht mal in der DDR. Machen wir jetzt kurz doch was Buntes, ja, ne?
Ja.
Tun
war das nicht schon ziemlich bunt, diese Uniform?
Doch, das war schon bunt.
Diese Pioniere und so.
Ja, aber ich habe wirklich, bin in mich gegangen, nächtens schlafend und dachte, der Matthias hat so recht, wir sollten Weihnachten lieber nur besinnlich, beschaulich, aufbauendes machen. Andererseits gibt's da dann eigentlich jeden Tag, können wir überhaupt nie B&B machen. Es gibt ja immer Gründe, dass man die unangenehmen Sachen auch nicht mal im Scherz. Also, ist ja alles so furchtbar.
Ja, hau raus, komm.
Wir hatten schon, wir gestehen das vorbesprochen. Also, meine Verwirrung habe ich dir gestanden, gestehe ich jetzt auch allen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, denn für mich sind so viele Gegenstände jetzt einfach so belastet. Ich kann mir nicht mehr die Haare waschen.
Sag mal ein Beispiel.
Na, wenn ich mir die Haare wasche, denke ich mal, ich komme als Schwachkopf wieder raus aus der Dusche und wir haben hier ein Trampolin in Dänemark. Dann denke ich auch, wenn ich darauf gehe, brauche ich danach einen Logopäden. Also, weil das haben sicherlich alle mitbekommen, dass ein Rentner verurteilt worden ist, weil er spekuliert hat darüber, dass gewisse Trampolinbenutzer möglicherweise so oft an die Decke geknallt sind, was bei uns zum Glück nicht passieren kann. Aber
ja.
Du weißt, was ich meine.
Das kann ich aber auflösen. Das kann ich auflösen. Das sind diese Champolin-Mönche. Die springen ja mit geschäumtem Haupthaar durch die Decke. Die schlagen ja so Balsaholz klein mit dem
Champolin-Mönche.
So Karate-Hieben und die machen auch mit ihrem Kopf, das sind die Champolin-Mönche. Und über die darf man sprechen.
Ach so. Über die darf man sich aber auch nicht lustig machen.
Nein.
Sonst kommt direkt dann der Zensuronkel.
Hm. Ja.
Champolin-Mönche.
Bademantel.
Wieder was gelernt. Aufgewachsen mit Kung Fu und jetzt Champolin-Mönche. Hm. Ja. Nee, aber das wollen wir einmal kurz durchgehen. Ich hatte dazu ja auch Fragen an dich zu diesem ganzen politischen Geschehen, das ich nicht mehr verstehe. Ist ja auch wieder schon was passiert. Jeden Tag passiert irgendwas Verrücktes Neues. Aber also
ich bin ein bisschen ausgestiegen. Was ist denn schon wieder passiert?
Naja, dass Herr Musk dann, glaube ich, am Freitag noch empfahl, die AfD zu wählen, weil das wäre die einzige Hoffnung für Deutschland. Und Frau Weidel jetzt anfängt, was ja gar nicht geht, nicht nur mit Schülern sich nett zu präsentieren, sondern
diese
auch,
Bilder hätten niemals entstehen dürfen.
Nein, das auch nicht. Aber es hätte auch nicht passieren dürfen, dass Frau Weidel jetzt anfängt bei Bloomberg, glaube ich, auf Englisch im Ausland darüber zu berichten, was in Deutschland passiert. Das, also wir werden schon verhindern können, dass es den Deutschen wieder, dass es zurückkommt nach Deutschland. Aber das ist ja auch nicht gut, wenn das nach draußen mal jemand erzählt.
Aber ist das mit Musk, ist das nicht schon auch ein Grund, die Wahl zu annullieren? Weil es ist ja die Einflussnahme von ausländischen Akteuren. Es ist ja fast so, als hätten zum Beispiel jetzt deutsche Medien oder deutsche Politiker vor Trump gewarnt.
Mhm.
Hätte man ja auch.
Ja. Ja,
das würden wir niemals machen. Wir würden es ja niemals in so einen Wahlkampf anmischen. Aber der Musk, der kennt ja keine roten Linien mehr.
Nein, aber das ist ja auch die Forderung, ist ja laut geworden, dass man Musk jetzt gefälligst sofort enteignen muss in Deutschland. Ach so, die Firma ist gar nicht in Deutschland. Und früher war das
Hausrecht. Ja gut, aber wenn wir den Krieg gewonnen haben, wird das ja wahrscheinlich auch zu Deutschland gehören, oder?
Ach, gewinnen wir gegen beide?
Gegen alle.
Ach so. Ja, das könnte der Plan sein.
Geht's diesmal nicht um die Weltherrschaft?
Ich dachte bisher nur, es ginge wieder erstmal um Moskau.
Ach so.
So, Rollbahn und so. Na gut, aber lass es mal ganz kurz. Ich verstehe vieles nicht in Deutschland. Dass Frau Weidel sich überhaupt äußern darf im Ausland, finde ich unfassbar, dass Herr Musk sich überhaupt über Deutschland äußern darf, finde ich unfassbar, aber auch, wir haben doch jetzt diese Kanzlerduelle, wie in den USA, also die zwei, die es gibt, treten im Fernsehen an, oder? Immer so ein Zwei-Parteien-System.
Genau.
Aber jetzt sind das ja zwei Vertreter von der gleichen Partei, die da antreten.
Ja.
Und das ist mir nicht so ganz...
Das ist Demokratie.
Es tritt der erste und der zweite Vorsitzende der Kenia-Koalition gegeneinander an.
Ja.
Und es ist
völlig, damit man wählen kann, wer von den beiden dann der Kanzler wird.
Also wie in den USA. Nee, das ist ja anders. Da ist ja dann nur einer von den beiden. Aber und die in den Charts zweitplatzierte, in den Umfragen, die tritt dann gar nicht auf.
Nein, weil die ja die Grundfeste der Demokratie erschüttern möchte. Das ist ja schon auch eine Form von staatspolitischer Verantwortung der Medien.
Okay, also das liegt Problem nicht daran.
Ist, und das ist ja, das ist ein bisschen das, was wo man auch wiederum sehen kann, wie durchtrieben die AfD ist. Sie zwingt ja die öffentlich-rechtlichen Sender in Rechtfertigungsnot und untergräbt damit das Vertrauen der Bevölkerung in diese Sender. Weil noch im letzten Kanzlerduell traten ja die Erst- und Zweitplatzierten der Umfragen gegeneinander an. Da war Frau Weidel ja nicht auf der Platz 2. Mhm. Und jetzt braucht man halt ein neues Argument, weil man sich nicht traut zu sagen, wir möchten halt die Weidel nicht zu Wort kommen lassen gegen den Spitzenkandidaten der anderen Partei.
Ach so, das ist der Grund. Ich hatte kurz den Eindruck, aber das kann falsch sein, dass es eher drei alte weiße Männer, eine auch nicht so ganz heterosexuelle Frau dissen und hier rausschmeißen. Das wäre für mich eigentlich naheliegender. Die ist ja nun erstens ist sie kompetent, zweitens ist sie also dieser Ableismus, wie du das dann letztes Mal erklärt hast. Dann ist sie
kann
eine
man
Frau
ihr nicht vorwerfen, ja.
Nee, also das ist nicht der Grund.
Nein, okay. Es ist Sexismus.
Reiner Sexismus.
Ja.
Okay, ja gut, dann das darf man ja.
Sexismus gegen rechts, du weißt.
Ja. Okay. Gut, dann haben wir das geklärt. Also wir sprechen mit den beiden Herren und der dritte Herr darf dann aber gar nicht der... Aber auch das nochmal zu meinem Verständnis. Es handelt sich um einen Vertreter einer Splitterpartei.
Der Grünen.
Der Grünen, die so bei 10-12% in den Umfragen liegen. Und dieser... Ja, ich kann es ja gleich.
Aber du hast aber, glaube ich, das Prinzip der Demokratie noch nicht verstanden. Splitterpartei oder 10%, das sind so quantitative Aspekte, die sind ja relativ nachrangig im Hinblick auf qualitative Aspekte. Mhm. Das heißt, die moralische Wucht, die sich hinter einem einzigen Wort von Robert Habeck befindet, wiegt sozusagen 70% der Bevölkerungsstimmanteile demokratisch aus. Das heißt, in einer qualitativen Demokratie ist Robert Habeck natürlich der geborene Kanzler.
Mhm. Ach so, also das unabhängig auch davon, was er sagt, es kommt mir auf die, gar nicht so sehr auf die Inhalte an, oder?
Nein, es kommt auf die gute Gesinnung kommt's an.
Ach so.
Ich hätte auch keinen Bock, in einem Land zu leben, wo das anders wäre.
Ich hatte gehofft, dass du das machst. Ja, genau.
Hat er gesagt. Wollen wir den Kontext kurz herstellen?
Ja, hat er gesagt.
Hat er gesagt?
Ja, in diesen Worten. Er hat auch keinen Bock. Ja. Und zwar worauf genau?
Ja, ob das, also er hat ja dann, also und das nehme ich ihm wirklich übel. Also ich würde ihm ja alles durchgehen lassen, weil er einfach auch so süß ist und immer auch so am Küchentisch sitzt und so. Aber er hat Hölderlin zitiert und da kenne ich keinen Spaß. Ja. Das Rettende in der Gefahr gerade wächst und ich finde, er verlässt sich ein bisschen zu sehr auf dieses Motto und denkt halt, er schafft eine Lösung, indem er die Probleme verschärft. Das heißt, er erzeugt die Gefahr und erwartet, dass das Rettende von sich her wächst. Und dann sagt er, dazu müssen wir Risiken auf sich nehmen und dann fragt ihn der investigative Qualitätsjournalist von der Tagesschau, wie heißt er, Sievers oder so, ja, könnte das nicht auch schief gehen? Und er sagt, ja, das kann auch schief gehen. Aber man muss auch mal Risiken eingehen und ich hätte keine Lust, in einem Land zu leben, in dem das nicht so ist.
Mhm. Ja gut, haben wir das besprochen. Ich hatte das damals, das ist glaube ich schon länger her, ne? Das war so zum Amtsantritt. Er ist ja noch ein Stück weitergekommen. Wir müssen hier vielleicht gar nicht so sehr aufpassen, aber sonst natürlich doch, werden aber doch noch
Lass
mal
Lass uns doch so bisschen, tun, als ob wir trotzdem bisschen. Aufpassen müssen, das macht einfach mehr Spaß.
Gut, dann passen wir auf und spielen den Ball einfach weiter zu den Journalisten, die das noch mal ein bisschen zusammengestellt haben zur Feier des Weihnachtsfestes, was der Herr Habeck so alles von sich gegeben hat. Fand ich bemerkenswert gut von Florian Warweg auf den Nachdenkseiten. Ich verlinke das gern mal. Also was da so alles jenseits der wunderschön gewählten Worte so inhaltlich alles nicht stimmte.
Also du meinst, er scheitert nicht nur mit seinen politischen Maßnahmen, sondern er ist schon auf der Ebene der Verlautbarung nicht mehr im Bereich der Wahrheit unterwegs, sondern...
Keineswegs oder eher selten. Und wenn man, aber das, auch da habe ich dann nochmal geguckt, gerade zu Weihnachten, ob denn da irgendwelche besonderen Gebote vielleicht gelten, wie du sollst nicht lügen. Habe mich dann verlaufen, bin in so ein Google- und Bibelloch gefallen und habe dann nochmal ein bisschen recherchiert. Du kennst dich da besser aus. Das heißt ja nur, müsste ich jetzt gucken, also man soll ja nur kein Falschzeugnis, nicht falsch gegen den Nächsten aussagen. Und das steht gar nicht.
Gesundheitszeugnisse zum Beispiel,
Gesundheitszeugnisse. Steht nicht, du sollst nicht lügen, sondern falsch aussagen. Das hat ja was ganz anderes. Das
natürlich.
Ist ja dann, das heißt, bis zum Prozess kann man lügen, aber vor Gericht dann nicht mehr. Und wenn es dann zu irgendwelchen Unterlassungs- und sonst was Geschichten kommt, dann sagt der Robert ja auch nichts mehr. Also diese Unwahrheiten über Baltic Pipelines und so weiter, ja, macht er ja nur, solange man ihn nicht korrigiert.
Aber sind das denn Lügen oder sind das für wahr gehaltene Unwahrheiten?
Ja.
Also ist er fies oder ist er dumm?
Das dürfen wir ja auch hier nicht. Also du wolltest ja jetzt gerade das Umschiffen, das ist natürlich
klug
und
wir.
Ja. Ja.
Ach,
aber ich
weißt
bin
du,
ja,
wie auf der Fähre war und von den Landwirten brutalst gehindert wurde anzulegen. Ah. Diese Bilder möchten wir nie wiedersehen.
Aber ich habe ja jetzt noch was gelernt, weil mich da ja auch wieder einer korrigiert hat, letztes Mal. Ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Ich habe ja ich mache immer Fehler. Irgendwas mache ich immer falsch. Habe dann von Jamaika-Koalition gesprochen. Das war ja völlig falsch.
Da ist die FDP ja mit drin. Ne?
Ja, eben, die brauchen wir ja gar nicht. Deswegen ist das ja eine Kenia-Koalition. Koalition, und das kann man sich natürlich auch als Eselsbrücke gut merken, weil jetzt ja dieses Abkommen mit Kenia unterschrieben worden ist, dass wir 1,9 Millionen neue Helfer von dort bekommen.
Fachkräfte?
Ja, 750.000 direkt. Aber dieses bilaterale Abkommen eben nur in eine Richtung gilt, obwohl es bilateral heißt. Also es ist für uns keineswegs so, dass es für uns einfacher wird, in Kenia zu arbeiten. Aber dankenswerterweise für die Menschen von dort. Ich freue mich darauf auch. Aber so kann man sich das merken. Also mit der Kenia und der Jamaika ist natürlich Quatsch. Ich entschuldige mich, dass ich das Gelb dann noch...
Wer ist eigentlich der Kanzlerkandidat der PDF? Ist es wieder Christian Lindner oder ist es
Kubicki?
Marco Buschmann?
Nee, der macht ja Musik jetzt.
Der macht Musik.
Naja, so, was haben wir noch? Bevor du dein Weihnachtsprogramm machst. Also
du hast noch viele schöne Sachen, die
Den
alle hören.
Den Teaser für die 11 Pandemien, das machen wir dann am 1.1., habe ich so gedacht. Hatten wir auch drüber gesprochen.
Jetzt hast du es schon angesprochen, gib mal nächstes Mal.
Nein, das ist ja nur die Ankündigung von Peter Hotez, der ja in Bill Gates sozusagen lebt. Der hat ja gesagt, ab dem 21. Januar kriegen wir dann 11 Pandemien.
Ist der rektale Untermieter von Bill Gates oder was?
Ja, so. Nicht direktal, aber ja. Das machen wir am 1., finde ich. Also diese Vorschau, weil dann ist auch näher dran. Am 20. wird Trump eingeführt und am 21. hat Peter Hotez, Dr. Professor Hotez gesagt, passieren interessante Sachen, die hatte Bill ja schon 2020 angekündigt. Machen wir jetzt, finde ich, nicht. So, macht nur schlechte Laune. Aber dazu ist viel zu sagen. Da hatte ich nur auf meinem Zettel stehen, aber auch das nur mal ganz kurz als schlechte Laune-Vorschau. Wir kriegen natürlich ein Problem, wenn es dann soweit kommt, mit neuen Schweine-, Vogel-, sonst was, Pandemien. Affen. Ist ja alles in Arbeit, Affenpocken. Wenn wir nicht die Vergangenheit ein bisschen uns angeguckt und aufgearbeitet haben, dann macht man ja wahrscheinlich das Gleiche wieder wie beim letzten Mal, befürchte ich.
83% in mir sagen ja, wir brauchen das gar nicht.
83% wer?
In mir
sagen das ja. In dir. 83% der Akademiker, meinst du? Darauf spielst du an, ja. 100% der Beamten und 83% der Akademiker. Interessante Zahl, ne? fand ich.
Hast du noch eine Erklärung dafür?
Die sind klüger als die anderen.
Ja, oder sie werden fürs Nichtdenken bezahlt.
Das könnte auch sein, ja. Also ich habe es wirklich nicht verstanden. 60% der Deutschen sagen, wir brauchen noch mal eine Aufarbeitung, was da eigentlich passiert, und die Akademiker nicht. Erklärung ist was? Die werden fürs Nichtdenken bezahlen.
Ja, ich glaube, je intelligenter du bist, umso eher bist du bereit, dich durch Selbsttäuschung aus dem politischen Verkehr zu ziehen. Ich glaube, dass die Anfälligkeit für Propaganda bei Intellektuellen viel größer ist als bei Menschen, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Mhm.
Aber
und auch Menschen mit Totalitarismus-Hintergrund im Osten, die sind, glaube ich, auch an mehr an Aufklärung interessiert, oder?
Ja, da sind die Zahlen anders als im Westen, klar, und unter normalen Menschen anders als unter Intellektuellen oder Akademikern. Aber da haben wir, glaube ich, schon oft drüber gesprochen, oder? Ich finde das alles enttäuschend und verheerend. Und du kennst meine
ja,
etwas pessimistische Aussicht auf.
Ich bin ja froh, dass du kein großes Vermögen hast, sonst würdest du ja in diesen Misanthropen-Club eintreten.
Hm. Die Misanthropen wie
ja.
Billy und so?
Ja, genau.
Nein, das sind ja Menschenfreunde.
Nee, Misanthropen.
Ja, ich weiß, aber Bill ist ja Menschen. Philanthropat. Ist ja Bill Gates. Das ist doch,
ja.
Das ist doch
ja,
gut.
Ja, nee, du musst in den anderen Club eintreten. Du musst in den Menschenhasser-Club eintreten.
Nee, nein, das würde ich ja gar nicht tun.
Nein.
Nein, aber lass mal ganz kurz, den haben wir nicht vorbereitet, Exkurs. Also wir haben die Akademiker und dann haben wir ja noch die vielen Beamten. Da gab es ja noch die große Debatte jetzt über die vielen Neueingestellten.
Ja.
Was war es? Irgendwie 1600 zusätzliche Stellen in den Bundesbehörden. Das sind 8% mehr, teilweise auch 10-12% mehr in einzelnen Behörden. Und das kostet uns inzwischen 45 Milliarden, glaube ich, im Jahr. Da fand ich es dann aber auch ganz lustig, dass sie beim Bundesumweltamt jetzt 1600 Stellen streichen wollen.
Ja, ich habe es auch gesehen.
Und dann sofort das Handelsblatt da irgendwie hineingerätscht und sagte, das geht das nicht. Ja. Was sollen denn die armen Beamten dann machen?
Ja, hast du eine Idee, was die machen sollen?
Nein, das ist ja das Gute an diesem System. Ich glaube, niemand muss sich Sorgen machen. Wir besprachen das schon häufiger. Also wenn man sagt, wir stellen ja immer mehr Leute beim Staat ein. Und wenn die Industrie nicht so mehr so gut kann, dann subventionieren wir das als Staat.
Ja.
Und die Unternehmer kriegen Geld und sie kriegen ihren Strom auch subventioniert und umsonst. Und die meisten sind beim Staat angestellt und die anderen kriegen Almosen vom Staat. Die Arbeitslosen und die Rentner. Ganz vieles ist auch outgesourced, die Aufgaben des Staates, sodass man sagt,
wir nähern. Die Beamten sich auch nicht überarbeiten, machen es dann Unternehmen, ne?
Ja, aber das ist dann so, es sieht dann noch ein bisschen besser aus mit der Staatsquote, aber natürlich ist die Aufgabe Müllabfuhr, die man dann outsourced. Also, will sagen, machen wir uns keine Sorgen, der Staat kümmert sich um alles. Wir sind kurz davor, 100% alle beim Staat beschäftigt zu sein. Dann denke ich, müssen wir gar keine Sorgen mehr haben.
Ich nehme dir das nicht ganz ab. Ich glaube, du findest das in Wahrheit doof.
Das ist doch das Einzige, was wir machen und können und sollten. Wenn ich sowas höre wie dieser Milei da in Argentinien, weißt du, Rage und Retire
All
Government Employees, so heißt es in den USA, und der hat dann irgendwie 85% der Beamten und die Hälfte der Ministerien. Unfassbar. Das würde ja zum Glück hier gar nicht gehen, weil auch unsere Propagandaanstalten sind ja komplett von Beamten besetzt. Also zum Glück ist der Staat schon so stark hier, dass kein Milei mehr passieren kann. Was für ein Glück.
Ja. Ja, ich als Beamter bin natürlich erleichtert, ne? Weil
ja. Und ich verstehe, dass das auch natürlich, wenn wir darüber sprechen, immer so.
Ja,
dich würden wir ja behalten.
Trennt uns so ein bisschen. Nee, ich glaube, die würden als erstes mich rausschmeißen. Ich glaube, das wäre dann die Konsequenz. Die würden dafür noch 10 neue Stellen im Bundesumweltamt machen. Oder wie heißt das, Bundesumweltministerium?
Mhm.
Ja.
Nö, aber wenn es so weitergeht.
Aber wir haben doch Geld.
Ja, eben.
Ja, so viel Steuern habe ich jetzt noch gelesen, so viel Steuern eingenommen.
Ja, 1,3 Billionen oder so. Und unser Haushalt sind ja nur 450, also haben wir ja reichlich übrig. Ne?
Mhm. Was hat eigentlich die Corona-Krise gekostet?
Ich weiß nicht, es gab diese niedrige Schätzung vom Handelsblatt, 1,5 Billionen. Ja. Aber da ist, glaube ich, noch nicht alles drin.
Hilf mir nochmal, das ist so, eine Million sind...
Weniger.
Weniger.
1,5 Billionen.
Eine Milliarde sind 1.000 Millionen.
Ja.
Und eine Billion sind 1.000 Milliarden.
1.500, ich weiß das auch nicht. Ich glaube,
das ist ungefähr das Doppelte. Ich wollte nur sagen, das scheint relativ viel Geld zu sein. Also bei, so eine, bei mir hört es, mein Vorstellungsvermögen reicht so für 300 Euro. Das kriege ich noch so mental verschaltet. Eine Million finde ich schon relativ viel.
Mhm. Eine Milliarde ist auch viel, aber wenn du...
Aber 1000 Milliard, 1500 Milliarden, das ist ja schon eine ganze Menge Geld, ne?
Ja, wenn man, wie gesagt, auch wenn man einen Haushalt von, um es mal einfacher zu machen, 500 Milliarden Bundeshaushalt hat, Sondervermögen mit drin, das hat uns dann drei Haushalte mal so gekostet. Aber es scheint
aber
tatsächlich egal zu sein, ne? Matthias. Also ich gestehe.
Du hast mich gestern daran erinnert, dass ich ja schon in unserer ersten Sendung, die leider nicht ausgestrahlt wurde, ja einen Vorschlag gemacht habe, damals, als man noch über Maßnahmen diskutiert hat, dass man nicht in, ob man nicht in Erwägung ziehen möge. Ah, jetzt genießen wir erstmal das in Flammen.
Komm mal weiter.
Zigarette. Ja, ob man nicht, ja. Ob man nicht das Geld, was man aufwendet, sozusagen zum Schutz der vulnerablen Gruppe und diese ganzen Maßnahmen, also diese 1,5 Milliarden, in die Hand nimmt und diese ganze vulnerable Gruppe in die Sonne fliegt, in Begleitung von Krankenschwestern, Ärzten, Hostessen, was hatte ich noch gesagt, weiß ich nicht mehr.
Na, Pfleger, nicht Hostessen, aber können wir auch, ach so, das wäre sicherlich auch noch drin gewesen.
Pfleger. Ja, wäre das nicht billiger gewesen?
Doch, du hast das damals ja schon vorgerechnet. Ja. Und da wussten wir noch nicht, dass das mindestens 1,5 bis 3 Billionen kostet.
Man hätte den Kindern die Schule weiterhin ermöglicht, man hätte die Ökonomie nicht so ruinieren müssen. Mhm.
Ja, siehst du, wenn wir das nicht nur als Pilot produziert hätten, sondern wenn wir das gesendet hätten, dann wäre das ja alles nicht passiert. Was darfst du jetzt?
Meinst du, die hätten auf uns, also jetzt sind wir schuld, oder was?
Ja, sonst hören die ja auch immer auf uns.
Stimmt.
Also, recht. Wenn wir uns mal klar äußern, was wir ja nicht tun. Und dann, nein, sind wir schon wieder schuld. Wir
verschwurbeln ja mal alles.
Nee, aber
was hast du denn noch Schönes auf deiner Liste?
Nein, nochmal ganz kurz zu dem Geld, mit dem du so gut umgehen kannst. Also diese 1,3 Millionen, die Summen sind ja immer so.
Billionen.
Billionen, ja, Entschuldigung. Diese Summen sind ja so irre. Also alles, was jetzt dieses Kleingeld, 450 Milliarden Bundeshaushalt plus Sondervermögen, was das gleiche ist wie Schulden, dann haben wir das gleiche nochmal auf Landesebene und Kommunalebene. Ja, also wir geben tatsächlich 1,3 Billionen im Jahr aus für unsere drei Ebenen von Haushalt. Aber was ich auf der Bundesebene dann immer so denke, da hat Ricarda Lang, erinnerst du dich, die war mal
in der Politik. Wer war das nochmal? Hilf mir, ich habe so ein
war mal in der Politik bei den Grünen auch relativ weit oben. Und hat ja jetzt bei Frau Mioska, habe ich mir angeguckt im Fernsehen letzte Woche, hat dann mal so en passant nur erwähnt, dass diese ganzen Versprechen von SPD und CDU für die kommenden Haushalte, was sie da sagen, überhaupt nicht gedeckt sind. Und dass man die, jetzt kommt der entscheidende Punkt, dass sie dann auch sagte, diese ganze Debatte über diese Rentengeschichte, wie wir denn unsere Rentner, inklusive so Babyboomer, die dann auch demnächst noch wollen, wie wir, wie man das denn überhaupt denkbar finanzieren kann. Sie einfach sagte, das findet in keinem Wahlprogramm statt, weil das bei der Mehrzahl der Wähler nicht so gut ankommt. Das fand ich bemerkenswert. Also dass sie auch sagte, es sind halt relativ wenig Junge, die wählen, und wenn wählen die AfD oder Volt. Und die Älteren, die Zielgruppe, die überhaupt sich dann noch interessiert, die will nichts hören von so, das geht gar nicht mit den Renten.
Oder ja, wobei ich da wieder sagen würde, warum geht denn das nicht? Wenn wir 1,5 Billionen haben, um eine Pandemie zu inszenieren, wenn wir, weiß nicht, wie viele Milliarden in Krieg und im Klima stecken können, warum können wir das Geld denn nicht für die Rentner aufbringen?
Eben deshalb, weil wir es für Pandemien und den Krieg aufbringen. Hast du doch gerade gesagt. Ja. Ja.
Hat sie gesagt?
Nein, sie hat nur gesagt, das sind diese Themen. Also das ist der, Der Politdarsteller muss natürlich auch gucken, was sein Publikum möchte. Und wenn das Publikum, man weiß, das Publikum möchte nicht, dass man über Renten spricht oder wie man unsere Schulen mal neu anstreicht oder so, dann spricht man darüber halt nicht. Man spricht also nur über Dinge, mit denen man Quote bzw. Stimmen sammelt und über die anderen Sachen.
Ist ja auch Wahlkampf.
Ja, eben.
Ich kann das verstehen.
Also nicht drüber sprechen, wie man das finanzieren will und nicht über die Rente sprechen. Das ist auch gut. Schön, dass wir es mal gehört haben.
Das setzt ja ein großes Fragezeichen hinter Wahlversprechen / politische Programme.
Ja, aber das ist Demokratie, oder?
Klar.
4 Jahre sich irgendwas versprechen lassen, Kreuz machen, verarscht werden und warten, bis man wieder ein Kreuz machen darf.
Du hast doch so die Pathologie der deutschen Politik auf den Begriff Alzheimer gebracht, oder?
Ja, das ist die Alzheimer-Partei. Vergessen wir, was gestern war. Das hat uns ja Olaf vorgemacht und Friedrich macht jetzt mit. Die beiden, die sich unterhalten. Er hat auch vergessen, dass er Russland ein Ultimatum gestellt hat. So, lass uns mal über die fröhlichen Sachen sprechen, bevor wir endlich zu Weihnachten kommen.
Ja.
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gibt's ja wieder im Fernsehen, oder? Kennst du das noch?
Ja, mit dem Prinzen in der engen Hose.
Ja, mit dem Prinzen aus der Tschechei, der Prinz in der engen Hose.
Der hat die Hose von Prinz bekommen.
Ja, heißen ja die Haselnüsse heute Oreschniks. Also heißt es 3 Oreschniks für Aschenbrödel.
Hatte der 3 Oreschniks, der Prinz.
der Trend geht zu dritt Oreschnik. So ein Egoist. Aber genau, 3 Oreschniks für Aschenbrödel hat dazu geführt, dass in den USA ja ein förmlicher Run eingesetzt hat auf Bunker.
Ach.
So. Und da habe ich gedacht, ach Mensch, wie schön, dass auch in Deutschland sofort reagiert wird. Das gibt es nämlich jetzt hier auch.
Bei uns im Shop.
Ja, bei uns im Shop in verschiedenen Größen. Wir haben das Modell Villa, das uns dann für immer saniert. Aber haben auch in Zusammenarbeit mit IKEA das Modell Grufti zum selber bauen. Das ist relativ klein, das findet man in der Abteilung Erdmöbel. So hieß das früher in Ostdeutschland, glaube ich. Dabei nur die Ravioli nicht vergessen. Die muss man sich irgendwie noch unter den Arm klemmen und den Dosenöffner.
Haben wir die Yps-Version auch?
Vom Bunker?
Ja.
Wie sieht die denn aus? Ein Zelt?
So ein Plastik-Budget.
Das Yps-Zelt.
Ja. Erklär doch mal eben, warum die Oreschnik so ein Gamechanger im moderner Außenpolitik ist.
Sie ist einfach schneller als die anderen Kinder. Man kann sie nicht abfangen. Wir hatten das, dass wir lieb sprechen. Wir müssen doch niemandem erklären, warum das gefährlich ist. Putin droht ja jetzt sogar, das Ding einfach mal mit zum Testen über Kiew mal abzuwerfen. Sehr unverschämt. Der Kommentar war so im Westen. Hast du mitbekommen, ne? Er hat das angeboten.
Habe ich nicht mitbekommen.
Er hat angeboten, dass er mal auf Kiew schießt. Und dass wir ja mal versuchen können, das Ding abzufangen.
Das hat ja 2 Aspekte. Es ist zum einen sehr, 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 sehr schnell und es fliegt keine ballistische Kurve, sondern das ist steuerbar.
Ja. Macht das nicht besser?
Nein, es ist im Grunde nicht abfangbar und die produzieren, glaube ich, 30 davon pro Monat.
Ja.
Und wenn man da sich mal überlegt, dass man dann, also das hat Putin, glaube ich, auch gesagt, er braucht die Atombombe gar nicht mehr. Er ist ein großer Gegner der Atombombe, weil er von der Sprengkraft her mit der Oreschnik und seinen anderen Waffen das Gleiche erreicht und er bleibt unterhalb sozusagen dieser Schwelle des atomaren Tabus.
Mhm.
Oder dieses Strahlungsnachteil, das sind ja auch sehr, ja, die Atombombe war ja der Gamechanger im Zweiten Weltkrieg, hat aber nicht den besten Ruf, muss man ja schon sagen. Also die ist ja...
Das stimmt.
Relativ umstritten, obwohl es ja eigentlich eine sehr friedensstiftende Waffe war. Also nach 1945 sind ja Kriege weitgehend aufgrund des atomaren Gleichgewichts vermieden worden.
Also du plädierst jetzt aber nicht.
Du bitte?
Plädierst jetzt nicht für Friedensstiftung mit Haselnüssen. Also das nicht, dass wir uns missverstehen, falsch verstehen.
Nein, ich bin ja Pazifist, ich bin ja kategorisch überhaupt gegen Waffen schlechthin, aber ich würde halt sagen, dass der Westen da ein bisschen gepennt hat und dass er vielleicht vorsichtig mit Drohungen oder vielleicht auch umgesetzten Angriffen in das Landesinnere Russlands sein sollte, weil die Antwortkapazitäten sind doch relativ ausgeprägt.
Ich finde unsere Reaktion wie immer richtig, wenn man dann sagt, der droht uns jetzt eine Oreschnik auf Kiew zu werfen mit Ansage, damit wir mal testen können, dass wir dann empört sind und sagen, weil wir bewerfen, glaube ich, Kursk, wenn mich nicht alles täuscht, allnächtlich mit oder gelegentlich häufiger mit, ohne Vorwarnung, mit Attackams und mit Storm Shadow Lidschatten. Und wenn der andere dann sagt, ich kann euch das ja mal vorher sagen, was ich angreife, dann ist das unsportlich.
Ja, absolut.
Ja.
Kann man mal sehen, wie durchtrieben dieser Putin ist.
Ja, ich finde das alles auch irgendwie so. Besser dann mal auf Kiew üben oder in die Nähe von Kiew irgendeine Scheune ohne Ladung drin, damit wir das mal ernst nehmen. Weil die entfernten Drohungen, jetzt etwas in die Nordsee zu schmeißen, das finde ich natürlich gar nicht gut. Weil meine Frauen
das in könnte Dänemark euch erwischen,
finden,
ne?
Ja, die Frauen in Dänemark kaufen sich dann Gummistiefel, ob das reicht, weiß ich nicht. Und England einmal so wegzuspülen ist ja auch nicht so. Guck mal, das ist doch keine Weihnachtsstimmung, Matthias.
Nein. Aber wir wollten uns doch neue Ziele setzen und da muss man auch.
Ach, du meinst, das ist das Motto für.
Ja, was könnte man denn, wo muss man denn Angst haben? Wie sieht es aus mit Ballungsräumen im deutschen Westen, am Rhein? Wäre das ein attraktives Ziel oder würde er eher die Woken-Hip-Viertel in modernen Metropolen bombardieren, wo die Genderista patrouilliert?
Na, ich fürchte doch eher so, dann bist du, glaube ich, eher gefährdet. Die Genderista werden nicht. Da wird nicht drauf gezielt.
Nee?
Nein. Das ist wie in der Ukraine. Da ist ja auch gerade dieses Skigebiet eröffnet worden. Für 1,5 Milliarden, da ist ja schön was los. Das findet irgendwo anders statt.
Womit das denn nicht mal bombardiert?
Nein, weil man. Nein, das sind ja dann so die. Das sind ja die Guten. Die, ach so. Also man wird dann im Zweifel eher das. Wahrscheinlich das Ruhrgebiet.
Ich habe ja das Gefühl, dass diese ganzen Globalphänomene sind ja eher was fürs Volk, ne?
Mhm.
So Inflation ist was, wo vor allem die Armen Spaß dran haben. Krieg ist das, wo die.
Ja. Das ist ja doch sehr offensichtlich. Aber scheint wie.
Auch Migration ist ja so ein Thema, was eher so schichtenspezifisch problematisch wird.
Mhm.
Aber lass uns bitte mal kurz nochmal über die Sicherheit auf Weihnachtsmärkten sprechen.
Ja. Das müssen wir noch kurz tun, bevor wir dann nochmal ein größeres Bild an Weihnachten entwerfen. Was diese Ankündigung jetzt irgendwie, ist gleich vorbei und wir haben nicht Weihnachten gemacht. Ja, Sicherheit. Ja,
vor allem, vielleicht müssen wir das auch sagen, um so den Leute da auch zu motivieren. Die sind natürlich jetzt schon alle im Lebkuchenkoma. Es gibt am Ende sogar noch ein Rätsel und was zu gewinnen. Ne?
Ja, auch das noch. Ja. Stimmt, die Energie noch haben. Ja, du wolltest noch was sagen zum öffentlichen.
Ja, ich finde das so toll, dass das sozusagen der, wie soll man sagen, der übliche Verdächtige oder der prototypische Täter identifiziert wurde, von dem er die meiste Gefahr auf dem Weihnachtsmarkt ausgeht, nämlich die Oma mit Taschenmesser in der Handtasche.
Ja, Mary Poppins.
Und dass wir da Lehrvideos gesehen haben im SWR, die zeigen, wie diese Menschen gefilzt und tatsächlich auch überführt werden. Und die dann selber auch eingestehen, wie viel sicherer sie sich fühlen, nachdem ihnen ihr Taschenmesser abgenommen wurde.
Ja, wobei, ja, habe ich durchaus gesehen.
Hast du auch gesehen, ne?
Ja, ich habe auch verstanden, dass die Polizei sagt, dass sie natürlich primär alte Frauen filzt. Es wäre ja sonst Racial Profiling,
Wenn
man nur so.
Wenn man überhaupt so.
Wenn man überhaupt so, überhaupt jemanden durchsucht, außer alte Frauen.
So jemand außer alte Damen.
Ja.
Das ist auch ein bisschen unangenehm, weil man dann möglicherweise sich bedroht fühlt von denen oder so und dann
die Polizisten
überreagiert und dann irgendwie einen Prozess an die Backe bekommt oder so.
Du meinst die Polizisten?
Die Polizisten.
Ja, das ist ja auch wichtig, dass man die schützt. Also es ist ja ganz grundsätzlich, also in Zügen und auf. Lieber nicht diese 2,20 Meter großen Leute mit ausgebeulten Mänteln oder so ansprechen, sondern ältere Damen mit Mary Poppins Taschen. Dazu habe ich zwei Fragen bitte an dich.
Ja.
Zum einen, ist es nicht so, dass auf dem Weihnachtsmarkt dann weiterhin auch Messer verkauft werden? Ich war da länger nicht.
In Solingen, ja.
Achso, okay, das ist nur in Solingen. Ich dachte, Schweizer Armeemesser kann man überall kaufen, aber vielleicht täusche ich mich.
Bei Amazon muss man das kaufen, hast du mir ja gesagt.
Ja, das ist ein schöner Link, ne? In den Tali nochmal. Das andere ist, das gelten ja dann nicht nur auf Weihnachtsmärkten, da ist ja Waffenverbot. Das gilt dann ja auch für alle Waffen.
Finde ich gut, dass das endlich durchgesetzt wurde. Wir hatten ja immer auch. Früher, du erinnerst dich in deiner Kindheit, dann sagten die Eltern, pass auf dem Weihnachtsmann, diese Schießereien.
Irgendwie so ich weiß nicht, wenn meine Mutter mich immer abgesammelt hat, mir die ganzen Messer rausgezogen hat, als ich vom Weihnachtsmarkt nach Hause kam.
Ja, genau. Ja.
Mussten wir so lange warten, bis wir endlich dieses Messerverbot oder das Waffenverbot auf dem Weihnachtsmarkt haben.
Ja, immer erinnere dich mal, dieser Kugelhagel zwischen Punsch und Bratapfelstand, wo man sich dann hinschmeißen musste, mit dem Messer zwischen den Zähnen, um überhaupt was zu kriegen. Ja, aber es geht ja nicht
zweite
nur
auf Frage.
Weihnachtsmärkten Waffenverbot, sondern auch im öffentlichen Dingsbums ÖPNV ist das, glaube ich.
Ach, da darf ich jetzt auch nicht mehr mit meiner Kalaschnikow.
Nein, da wirst du ja auch durchsucht. Aber auf Weihnachtsmärkten, wie in Zügen, S-Bahnen und so weiter, heißt das, du darfst dein Maschinengewehr nicht mehr mitnehmen, deine Machete nicht, aber du darfst auch kein Elektroschocker und kein CS-Gas, kein Reizgas mehr mitführen.
Sextoys?
Ja.
Das geht noch, oder so?
Ja, das geht, aber...
Ich muss es wissen, ja, das ist doch ein lebenspraktisches Verbrauchermagazin.
Ja, Handschellen, ja, aber nicht dieses CS-Gas.
Ach so.
Und das heißt, die Hauptwaffe der schwer Kriminellen, also CS-Gas, ist jetzt natürlich verboten. Meine Frau und Tochter haben sich dann nur gefragt, was darf man denn noch mit sich führen, jetzt nicht als Täter, eigentlich Täterin, sondern um sich zu verteidigen? Das ist nämlich, kostet ja auch 10.000 Euro.
Ja, das geht jetzt um die Entkriminalisierung von Vergewaltigung. Also es werden so niederschwellige Optionen geschaffen, dass du jetzt dich nicht wehren musst, indem du jemanden erstmal die Waffe entwinden musst und dem das Reizgas, das er mitgebracht hat, selbst in die Augen sprühst, sondern es wird sozusagen eine Option der sexuellen Verfügbarkeit geschaffen, die...
Also wir machen es den
Tätern leichter.
Den Tätern ein bisschen leichter.
Ja.
Das ist ja auch ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Ja, damit die nicht sozusagen diese Sekundärkriminalisierung über sich ergehen lassen müssen, indem sie dann zu Waffen greifen müssen, sondern sie können...
Ja, sehr schöner Vorschlag. Ich werde das mal weiterreichen an meine Frauen. Ich glaube, man darf gar nichts mehr mit sich führen. Ich habe hier nochmal sowas, das ging noch. Also, doch, das geht. Das darf man mitnehmen. Es ist eine Assault-Reife.
Dies ist nicht ein Reichsbürgersender, auf dem...
Ich halte ihn mal ganz langsam ins Bild, damit das alle sehen können. Es handelt sich um eine Assault-Reifel. Assault heißt Anschlag und das da oben ist Salt.
Ist das euer Salzstreuer oder was?
Ja, das ist ein Salzstreuer und wenn du dich dem Angreifer normalerweise handelt es sich um Fliegen, auf weniger als einen Meter näherst, dann kannst du ihn mit Salz unschädlich machen. Deswegen heißt es Assault. Ich fand den Karl auch gut.
Schießt damit auf Zwiege?
Ja.
Weiß der Tierschutzbund davon?
Niemand macht das. Mücken gehen auch. Aber irgendwie muss dann das ganze Salz wieder vom Fußboden in der Wohnung wegkratzen.
Hilft denn das?
Nein. Doch, es hilft so aus der Entfernung, in der man auch eine Fliegenknatsche benutzt. So 10 Zentimeter. Könnte aber auch den Salzstreuer ohne dieses Ding benutzen. Das ginge aber noch. Das ist noch erlaubt.
Ja, man muss ja vorsichtig sein mit seinen Waffen und auch mit seiner Munition. Es gibt ja Leute, die machen im 3D-Drucker Waffen.
Ja.
Lassen sich dann Munition extra prägen.
Ja, wollen wir das noch kurz erwähnen? Ja.
Ja.
Ne? Einmal kurz als gute Nachtgeschichte zu Weihnachten. Es ist ja sehr untergegangen im deutschen Fernsehen. Oder vielleicht gucke ich die falschen Altmedien.
Ja, es war ein Brennpunkt, ne?
Tatsächlich?
Nein.
Okay. Gut. Es ist, glaube ich, auch, um mal eine Vermutung zu äußern, in den USA ist es zwar natürlich Thema, auch ein bisschen, aber es wird schon sehr runtergekocht und auch sehr, das Wording ist sehr schön eindeutig. Also, um mal die Geschichte zu erzählen. Der CEO von United Healthcare, Brian, ich habe gerade seinen Nachnamen vergessen. Brian, wo ist mein Brian? Matthias, wie hieß der?
Dessen Leben verfilmt wurde, ja, ich weiß.
Das Leben des Brian, wo ist er denn jetzt?
Weiß ich doch nicht.
Brian Thompson, ja. Ist auf offener Straße auf dem Weg zu einer Vorstandssitzung von United Healthcare erschossen worden. So. Das ist eine Krankenversicherung. der Täter wird gehandelt jetzt, der ist gefasst worden als Terrorist, so wird er jetzt geführt, also ein vollständig Irrer. Und was du gerade ansprachst, dass die Kugeln in der von ihm selbst gedruckten Waffe, das kann man ja im Laser im Dings Printer machen, also es war eine Ghost Gun, nicht zurückverfolgbare, und die Kugeln in dieser Waffe haben die Gravur getragen, Deny, Defend, Depose. Das ist das Motto eines Buches von Jay Feinman, heißt er. Warum Versicherungsunternehmen keine Forderungen begleichen und was man dagegen tun kann. So, kurz gesagt, jetzt hat also ein Irrer, Ivy League, also Elite-Hochschulabsolvent, 26 Jahre alt, hat auf offener Straße den CEO eines dieser Konzerne erschossen. In New York wird der Täter jetzt gefeiert als Held, und es hängen ja erste Poster, Wanted-Poster von CEOs von Pharmafirmen und solchen anderen Krankenversicherungsverbrechern an den Litfaßsäulen, wo dann der Herr Thompson schon durchgestrichen ist, die anderen aber noch nicht. Die Reaktion ist interessant.
Können wir zur Motivlage des Mannes noch was sagen? Weil das war offensichtlich möglicherweise eine Betroffenheit einer.
Wissen wir noch nicht. Also, vielleicht wissen wir es ja schon zu Weihnachten, wahrscheinlich nicht.
Okay.
Ja, gut, es deutet alles darauf hin, ne? Wenn man sagt, man nimmt jetzt auch noch sich, macht sich die Mühe, dann die Kugeln zu gravieren und gegen einen Krankenversicherer, der offensichtlich Leistungen verweigert hat. Man hat ja das Kleingedruckte und dann ist wohl jemand zu Tode gekommen. Dann hat dieser junge Mann eben reagiert. Sicherlich völlig falsch. Niemand würde das gutheißen und rechtfertigen. Aber es ist ja interessant, die Reaktion. Also einmal die der Konzerne, dass man jetzt sagt, sie nehmen alle Fotos von allen CEOs und Abteilungsleitern von ihren Webseiten weg. Da ist niemand mehr zu sehen. Und das, was ich dir auch vorher sagte, das verlinken wir mal. Peter Thiel, Chef von Palantir, einen der wichtigsten Player in diesem Spiel gegen uns um die totale Überwachung, ist dann befragt worden von Piers Morgan zu diesem Sachverhalt im US-Fernsehen, und es war ein denkwürdiges 1,5 Minuten langes Stottern in reinster Panik von Peter Thiel. Empfehle ich wirklich mal, es anzugucken, weil es ist ja nicht so, dass diese Leute von Brian Thompson bis Peter Thiel nicht wissen, was sie den ganzen Tag machen. Und es ist auch nicht so, dass sie sich darüber keine Gedanken machen, dass sie die ganzen Themen, was du vorhin sagtest, das überlässt man dann uns, ne? Inflation, Krieg und diesen ganzen Stuss und
Nebenwirkungen,
dass man auch dann irgendwie gar nicht mehr behandelt wird in den USA, wenn man das Kleingedruckte nicht richtig gelesen hat. Dieses ganze Elend, das wissen die ja. Die sind ja nicht doof. Die haben ja auch mitbekommen seit 2020, dass das gesamte Vermögen des Planeten zu ihnen hinverteilt worden ist und sind jetzt im Endspiel, haben wir nicht so richtig mitbekommen zu Weihnachten, gegen den Rest der Welt. Das heißt, es geht doch jetzt darum, nicht mehr so viel über den Great Reset reden, sondern die Dinge zu Ende zu bringen. Die totale Kontrolle nach vorne zu bringen, damit sowas nie wieder passieren kann. Was dieser junge Mann da gerade gemacht hat, dass man einfach guckt, wer ist denn dieser CEO, wer ist denn dieser Thiel, wo geht der Mittagessen? Und dass sich da Einzelne noch zur Wehr setzen, wenn auch auf völlig falsche Weise, das darf nicht passieren.
Hat nicht Biden sich darum gekümmert, auch noch, dass die Haftungsfrage insgesamt für obsolet erklärt wird?
Ja, zumindest um weitere 3 Jahre, glaube ich, vertagt. Ja, okay. Das möglicherweise. Ja. Auch das wird spannend in diesem Spiegelgefecht, was jetzt dann der Herr Kennedy da tatsächlich von seinen Ankündigungen ernst meint. Das können wir auch, glaube ich, nochmal in unserer Vorschau machen am 1.1. Ich habe schon wieder viel zu viel geredet, Matthias, aber wir wollen es ja nochmal erwähnen.
Ich höre gerne zu.
Nochmal, das gehört, glaube ich, dahin, dass man mal diesen Schritt zurücktritt und sagt, wo sind wir eigentlich, dass wir das am 1.1. mal machen, in der einzigen Sendung öffentlich des nächsten Jahres, geplant jedenfalls. Weil wir sind, glaube ich, wirklich an einer entscheidenden Stelle. Was wir hier immer nur so am Rande berühren. Ja, also, dass man sagt, dass die USA sind jetzt mal kurz handlungsunfähig, weil sie keinen Haushalt hinkriegen. Die Briten müssen alle 3 Wochen einen neuen Premier wählen, weil sie ihren Haushalt nicht hinkriegen. Und die Franzosen haben demnächst 80 Milliarden Schuldendienst im Jahr. Also es wird von vielen Seiten sehr eng. Und es wird allerhöchste Zeit, dass wir die digitale ID nicht nur zum Impfen, sondern in jeder Hinsicht durchbekommen.
Ja, da hast du mich ja darauf aufmerksam gemacht. Ich hatte mich ja so gefreut, dass Australien den Internetzugang für Minderjährige oder für Jugendliche limitieren möchte. Und du sagst, das ist gar keine pädagogische Maßnahme, sondern nur ein Vorwand, uns alle zu kontrollieren.
Ja,
wie funktioniert das? Da müssen wir beide, muss man sich anmelden mit der digitalen ID bei der Internetnutzung, damit man...
Das ist ja das alte Spiel, aber wir beide haben nicht drüber nachgedacht. Ja, ist gut, das schützt unsere Kinder. Lieber Holzspielzeug als immer dieses Wischen, ne, dass sie schon mit 3 nur das iPad kennen und wenn sie blättern wollen, wischen sie auf dem Buchdeckel rum. Die schützen wir jetzt.
Ja.
Indem wir sagen, jetzt darfst du erst ab 16 darfst du erst Facebook und TikTok. Aber das heißt ja auch, dass die müssen sich dann ja irgendwie ausweisen.
Ja, 16. Stimmt.
Oder eben, wir kennen...
Wir halt auch. Weil sonst
genau, sonst. Dann muss das ja jeder machen. Und dann ist doch leider der Sack zu. Also dann hat man diese Erlaubnis, da teilzunehmen, nur wenn man sich legitimiert hat. Finde ich gut. Finde das gut gespielt. So, komm, jetzt ist aber gut. Ich habe jetzt nichts mehr. Komm, wir machen Weihnachten.
Ja, lass uns doch Weihnachten machen.
Ja.
Ja, weil... Ich glaube, es gibt noch eine andere Zeit. Es gibt die Zeitläufe, die in der historischen Zeit, in der politischen Zeit sich verzeitigen, die uns einschnüren, uns Gefühl von Ohnmacht und Unfreiheit geben. Und es gibt die große Zeit des Heils. Und ich glaube, dass wir mit dieser Zeit in Kontakt kommen, auch wenn wir nicht gläubig sind, in dem Moment, wo wir eine beglückende Begegnung mit anderen Menschen haben oder uns in die rituelle Zeit des Kirchenjahres begeben. Ich glaube schon, dass das nicht nur eine Art Flucht ist vor der Katastrophe, sondern auch eine Art Kraftquelle oder Urpol sein einer tieferen Begegnung mit der Wirklichkeit, die Trost und Kraft geben kann, Vertrauen stiften kann und uns auch Mut geben kann, diese fürchterlichen Jahre zu ertragen, die noch auf uns warten. Mhm. Und das, glaube ich, ist ein Teil von Weihnachten. Und deshalb wollte ich dich fragen, kannst du das nachvollziehen oder findest du das pathetisch überhöht, was ich gerade gesagt habe?
Beides. Was heißt denn das konkret? Also das Zusammenkommen mit anderen im...
Nein, ich meine, dass es um eine Seinserfahrung geht, dass wir merken, es gibt sowas wie die einschnürenden Zeitläufe, die uns mit Ohnmachtsgefühlen versorgen, die mit schlechten Nachrichten gepflastert sind. Und dann gibt es irgendwie sowas wie einen Kraftpol von unzerstörbarer Lebensbejahung.
Und das ist Weihnachten.
Das kann man, wenn man Glück hat, Weihnachten erfahren. Also das ist nicht zwangsläufig so, das ist jetzt nicht automatisch, aber ich glaube schon, dass das eine Möglichkeit ist, mal auf Abstand zu gehen und in etwas Tieferes zu gehen. Also nicht etwas, was parallel zu dem Ganzen besteht, sondern was vielleicht...
Ist das bei dir? Machst du das so? Oder ist das bei dir?
Das ist bei mir so. Das kenne ich schon aus Kindertagen. An dieser Adventszeit fand ich ganz toll immer. So dieses sich hinzählen zum Weihnachtstag, dann... Ja, dieses, weiß ich, wie das bei euch war, bei uns wurde dann, kam ja das Christkind, ne, und ich musste dann vor der Tür warten und war ganz aufgeregt und dann gab's, erscholl ein Glöckchen und ich durfte den Raum betreten und der war ausgefüllt mit Licht. Mhm. Da war dann der Baum und meine Eltern standen da irgendwie ganz fein und das fand ich ziemlich beglückend und ich glaube, das ist natürlich, wir wissen natürlich, dass es ein ökonomisches Ding ist und dass da auch viel sozialer Krampf und, wie soll man sagen, hohe Kontaktdichte und hoher Sozialstress sich auch breit machen. Aber andererseits ist eben das andere auch wirklich. Ich will das jetzt gar nicht überhöhen. Wir hatten, also wenn es dann zu den Großeltern ging, gab es dann irgendwie, die Eltern mütterlicherseits, das waren ganz tolle Leute, das sind die mit diesem Haus, was man auch mit meinem Onkel da im Internet sehen kann. Das war immer toll, da war der Weihnachtsbaum und Spiele und Freude und ausgelassen und dann gab es die anderen Großeltern, väterlicherseits, das war immer der reine Stress. Da musste man immer hin und sich langweilen und die Zeit absitzen und ich dachte immer, das wäre nur die Langeweile, aber letztendlich waren die sozialen Spannungen zwischen den Beteiligten so gravierend unter den Erwachsenen, dass man als Kind sich auch nur eingeschnürt fühlte. Was dann sogar dazu führte, dass ich an eines Weihnachtens, da war ich, weiß nicht wie alt, ich war in der Grundschule, plötzlich gelähmte Beine hatte. Also ich konnte dann gar nicht mehr laufen. Mhm. Und weiß nicht, ob ich da somatisiert habe, dass eigentlich niemand zu diesen Leuten wollte. Oder jedenfalls haben mich meine Eltern dann gezwungen und ich habe dann lange eine medizinische Behandlung bekommen, um das wieder zu lösen. Ich weiß nicht, ob es ein rheumatisches Fieber war oder irgendwas anderes. Jedenfalls weiß ich auch, dass man sozusagen im Namen der Liebe einander auch sehr viel Schmerzen zufügen kann. Ich bin da sozusagen kein naiver Weihnachtsromantiker, aber ich glaube, dass da etwas Unzerstörbares trotzdem zugänglich ist, wenn man sich nicht zu doof anstellt. Wenn man es mit Liebe und Humor macht, ist Weihnachten, glaube ich, was ganz, ganz Besonderes.
Mhm.
Wie war das bei euch?
Nee, ich habe da jetzt auch so ein, zwei Erinnerungen, wenn du sowas erzählst von Glöckchen und feingemachten Eltern.
Ach, eins muss ich noch loswerden, weil das habe ich mir, kennst du das auch? Ich habe ja dieses Zimmer unter der Treppe gehabt und
ich erinnere mich,
ich habe ja auch,
Harry Potter.
Meine Kleidung war ja auch aus den modernsten Kunstfasern der Weltraumforschung. Und wenn ich meinen warmen Pullover abends ausgezogen habe, dann knisterte der immer so und der leuchtete und gab so kleine Funken. Kennst du das?
Ja.
Hattest du das auch?
Nee, aber ich weiß, was du meinst, ja. Und da hast du immer was. Die ganze Adventszeit immer deinen eigenen Adventskalender. Im
Lichte meines eigenen Funkelpullovers. Wie war das bei euch? Erzähl, Entschuldigung.
Nee, das war sicherlich bei uns auch dann vielleicht mal eine Zeit inklusive Krampf und aber auch mit Glöckchen und Räume mit Licht. Ich habe nur gerade, als du erzählt hast, auch überlegt, wann wir das denn aufgegeben haben oder eben auch nicht, weil ich habe den Eindruck, dass wir das ganze Jahr versuchen zu machen. Das ist komisch. Also ich will jetzt gar nicht so weit ausholen. Wir haben sowas nicht. Wir haben keine Familie mehr in dem Sinne. Und sind dann eben sehr verstreut und als kleine Dreierbande dann noch unterwegs. Und aber versuchen uns, glaube ich, das ganze Jahr dieses Weihnachtsgefühl gegenseitig zu geben.
Wie schön.
Es ist gar nicht so anders. Deswegen ist es nicht jetzt eine besondere Zeit, in der man dann besonders aneinander oder sonst was. Das machen wir, glaube ich, immer.
Das bin ich dran.
Das soll es nicht
wir verstehen. Wir kriegen das nicht hin. Bei uns gibt es den Alltag, der frisst dann das immer wieder auf. Und man, also klar, wir machen es schön, es wird gekocht, die Familie trifft sich zusammen am Tisch, man tauscht sich aus. Aber dadurch, dass wir sind ja so viele, ist immer eine gewisse Unruhe, eine Ungleichzeitigkeit. Und
ja, ja. Das hat, glaube ich, so Vor- und Nachteile. Wir sind halt ganz wenige. Und wir machen es uns ja dann auch schön, keine Sorge. Und es ist dann auch ein bisschen anders in der Weihnachtszeit. Aber es gibt nicht dieses drauf hin fiebern und so weiter. Hier gibt es keine Adventsgrenze oder solche Scherze.
Ah, ja, das gibt's bei uns schon. Und ich finde es auch toll, dass das veräußerlicht ist, dass es da eine Art Signal in der äußeren Welt gibt, dass es noch eine andere Seinserfahrung gibt. Also für mich ist das wirklich philosophisch betrachtet der Ausstieg aus einer bestimmten Chronologie. Ich mag auch die Zeit zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Neujahr, wo irgendwie die Welt gewissermaßen so ein Moratorium eingeht. Das ist natürlich Illusion, aber vom Gefühl her kriegt man keine Post, man ist mit den Nachrichten ein bisschen entspannter, man ist eher im Inneren. Ich mag das, das ist wie der Samstagabend so eine Falte im Wochenende ist, wie so ein Sofa zwischen zwei Kissen, ist sozusagen diese Zeit zwischen den Jahren wie so eine Falte zwischen den stressigen Zeiten. Also ich liebe das. Wenn ihr das anders hinkriegt und...
Nein, ich kann das nachvollziehen. Also ich habe ja ausreichend Fantasie, hoffentlich. Ich habe das alles nicht. Wir haben das alles nicht. Wir haben nie so gelebt. Das heißt, wenn man nie... Ich weiß nicht mehr, wann Samstag ist. Das ist eben der Punkt. Also auf die Jahreszeit erkenne ich daran, dass es jetzt zu dunkel ist draußen. Mhm. Aber es gibt diese... Ich habe das eben verstanden, was du sagst, also dass man, wenn man so eingespannt ist in Wochentakt, glaube ich, man geht dann 5 Tage die Woche arbeiten und dann ist Wochenende. Das kennen wir nicht.
Weil ihr auch am Sonntag genauso arbeitet oder auch innerhalb der Woche, ja klar, das verstehe ich auch. Das hängt sicherlich auch mit einer beruflichen Situation zusammen.
Genau, das hängt mit dem, wie komischen, also wir sind komische Leute. Wir sind alle relativ frei.
Habe ich dir erzählt, dass ich in der Apothekerzeitschrift auftauche als Experte in Sachen Weihnachten?
Das ist immer das. Ich habe dir schon mal gesagt, es gibt so bestimmte Termine, zu denen sollst du mich dann nicht einfach verarschen. Das macht man nicht. Du bist was?
Ich habe ein Interview geführt mit einer Investigativjournalistin der Apothekerzeitschrift und habe mich dazu Weihnachten geäußert.
Ja.
Als Weihnachtsexperte.
Und den Leuten. Jetzt in die Kerbe wie Ja, Handschellen mitführen im öffentlichen Nahverkehr. Ja. Nein, hast du das wirklich gemacht?
Habe ich wirklich gemacht, aber ich schäme mich ein bisschen dafür. Aber
was war denn das? Ein längerer Artikel, hast du geschrieben, über Weihnachten?
Es sind fast zwei Sätze, glaube ich, die da zitiert werden. Ja.
Ich habe dir schon mal gesagt, sei nicht immer so geschwätzig. Was waren denn das für Sätze?
Ja, da ging es halt darum, dass ich den Leuten zeigen wollte, dass Weihnachten nicht nur eine logistische Aufgabe der Organisation von Lebensmitteln, Personen und Geschenken ist, sondern dass es dabei auch um etwas gehen könnte, was uns berührt. Weil möglicherweise, das wissen ja die wenigsten, hat ja einen religiösen Hintergrund, dieses Fest.
Ich erinnere mich. War nicht mehr sicher, warum, aber du hast recht.
Genau, es ist ja nicht das Herodesfest, wie wir ironisch, zynischerweise behauptet haben, sondern es geht ja schon darum, die Feier der Geburt als das Prinzip des Neuanfangs. Das ist halt der Gedanke, dass mit der Geburt Jesu ja eigentlich eine Geschichte einsetzt, die nicht antizipierbar war. Dass also das Schicksal des Menschen nicht berechenbar ist, sondern durch die Geburt Christi an Anfang geschieht, dass das Verhältnis von Mensch und Gott neu gestaltet. Und für Christen könnte das ein Motiv sein, dieses Fest zu begehen und das auch im Horizont von Religion zu begehen.
Ja, ich gehöre ja nicht zu dem Club, aber weil weißt du ja, mir ist ja egal, warum jemand anständig ist. Aber die gucken dann auch nochmal in dieses Buch, oder?
Du meinst Christen? Diese Bibel?
Ja, so zu Weihnachten gerade ist das doch ein schöner Anlass. Ich finde, da stehen so viel wahre Dinge dann auch drin, in den Worten Jesu. Da kann man sich doch nochmal orientieren und vielleicht auch in Frage stellen, wenn der Pastor sagt, Jesus hätte sich impfen lassen.
Das steht übrigens nicht in der Bibel. Ich habe nochmal nachgeguckt,
da steht das nicht drin. Ich war nicht sicher, wie gesagt, ich bin ja kein so Bibel-Exeget oder wie das heißt. Nee, da steht da nicht drin?
Steht nicht drin.
Ach so, ich dachte, die haben das zitiert aus dem... Da soll sich impfen lassen.
Und dann finde ich aber auch ein bisschen Popkultur zu Weihnachten schadet auch nicht. Also so eine Michael Bublé-CD oder so.
Das hast du letztes Mal schon versucht in der Hütte hier. Michael Bublé, ja.
Ich weiß, ich habe sie diesmal euch nicht mitgebracht.
Stefan hört die auch immer.
Also ja, natürlich. Unser
Programmierer, liebe Grüße. Ja, der macht dann immer so ganz, ganz kitschige Thumbnails. Dann muss man ihm wieder ausreden.
Was heißt hier kitschig?
Ach, Jungs. Also sentimental zu Weihnachten.
Sentimentell muss man auch sein.
Ja, können wir ja auch. So, jetzt willst du aber noch irgendwas mit mir hier veranstalten.
Du hattest noch ein Quiz, hattest du gesagt.
Ja, wir haben ja letztes Jahr ein Quiz gemacht. Das war aber dann viel zu viel Arbeit für die arme Leni und für mich auch. Deswegen machen wir uns dieses Jahr noch mehr Arbeit und verteilen einfach nach dem freien Zufallsprinzip. Wir sind ja hier sehr unter uns im Kreise unserer Freunde. 24 Adventsfensterchen Becherorden, B&B Becherorden, einfach so, wie es dann gerade uns gefällt und wie es dann kommt, wenn wir auf die Namen tippen. Das schicken wir dann in die Post zwischen die Jahre und wir beide hatten uns ja darauf geeinigt, dass man seine Chancen auf einen Becherorden verbessern kann, wenn man uns verbessert.
Ja.
Also, weil.
Was wir ja sehr schätzen. Uns unterlaufen ja ab und zu mal Fehler. Man verwechselt den 10. Monat mit einem Feldherrn oder denkt, der Herodes ist der Kern von Weihnachten.
Oder denkt, Kenia ist in Jamaika. Also, wir machen ja immer sehr viel falsch.
Ja.
Und sind ja auch immer sehr viel sehr, sehr dankbar, wenn man uns dann korrigiert.
Ja.
Das heißt, wir würden ja jetzt noch ein paar Begriffe erklären. Wir als Veranstalter von Wort für Wort, die wir alles wissen, von Fisimatenten bis. Lebkuchen, würden jetzt ein paar Dinge erklären. Und wenn jemand in den Kommentaren das besser weiß, dann erhöht er eindeutig seine Chancen auf die Teilnahme am Becherorden.
Wobei eins dazugehört, er sollte es besser wissen, aber es dürfte auf keinen Fall richtig sein, was er sagt.
Genau, es darf auf gar keinen Fall stimmen. Das ist natürlich entscheidend. Also wenn man einfach was wissen, kann jeder. Sollte das ja besser wissen, aber es darf nicht stimmen. Würde ich sagen, schmeißen wir mal unsere 5 Dinge, die wir wirklich ganz genau wissen, rein, oder?
Ja.
Und schauen mal, ob das jemand besser weiß. Was hast du denn auf deiner Liste?
Ich hatte mich ja auf deine Begriffe jetzt bezogen. Ich hatte den Adventskranz zum Beispiel.
Ja.
Woher bekommt das Wort Advent?
Woher das kommt? Ja. Erklär mir das mal. Ich werde
auch. Ich wollte es von dir wissen.
Ach so, Advent.
Ja.
Vent ist irgendwie so ein Luftzug und
genau.
Art ist Werbung. Wie heißt das? So eine Fryer, so ein Ofen, so eine Fritteuse. Das ist Werbung für einen Airfryer.
Ja, also fast richtig. Ja, es geht tatsächlich um den Wind. Ja, es geht um den großen Sturm der Revolution, der ausgegangen ist von der Krippe Jesu und vor allem um die Darmwinde der dort vorhandenen Nutztiere.
Ja, ach, das ist der
Advent. Und weil der schon so ein bisschen sozusagen durch Bethlehem gezogen ist, ist es die Adventszeit.
Ah, gut. Okay, also das war schon früh auch eine
CO2-Methankritik. Ja, ja, auf jeden Fall.
Deshalb Adventszeit. Das ist gut. Ja, hast noch was? Ich habe ja zum Lebkuchen, hatte ich dir aber schon gesagt, glaube ich.
Nein.
Doch, also Lebkuchen, das ist ja falsch. Es gibt, in der Wikipedia steht, dass das eine Ableitung von Libum ist, was angeblich irgendwie Fladenbrot auf Lateinisch heißt oder Honigkuchen. Ich weiß es nicht. Das wissen wir ja beide besser, oder? Denn das
ja, ist natürlich.
Ja, also die Lebkuchen sind um 1200 im Gewürzknotenpunkt Nürnberg entwickelt worden. Und zwar, da sind wir ja voll auf unserem Fachgebiet, der Umblatenlebkuchen entsteht ja aus einer dressierfähigen Masse.
Und die dressierfähige Masse?
Ja, und die Konditoren damals, die sind Gustav Le Bon und Eduard Bernays, die haben dann, weil sie die richtigen Kochbücher auch schon geschrieben hatten zu diesem Thema, haben den Lebkuchen entwickelt. Na, dressurfähige Masse, weißt du. Wusstest du nicht, ne?
Nee, das ist mir völlig neu.
Ja, wer das nicht
Ich dachte versteht, immer, das wäre eine Reaktion auf den Todkuchen.
Ach so.
Ja. Aha. Das war ja, das ist, was man, das, dieser Butterkuchen, den es bei so einer beim Leichenschmaus immer gibt.
Butterkuchen?
Nee, das kommt gleich. Der Butterkuchen, okay. Kennst du Leichenschmaus?
Ja.
Ja, da gibt es ja diesen Todkuchen.
Ja.
Und die Plazenta ist ja der Mutterkuchen. Da immer die Frage, serviert man den mit Kaffee oder mit Tee? Und
das, ja, nicht gegen Plazenta getestet. Das war ja auch der Vorwurf in der Covid-Zeit.
Genau.
Bei den Impfstoffen. Nee, das war Placebo. Ja, entschuldige.
Ja, und der Lebkuchen ist ja so, ist ja sagen, die lebensbejahende Alternative zum Butterkuchen.
Ach so. Ich glaube nicht, dass das stimmt.
Ich glaube auch nicht, das stimmt.
Ah, gut, dann bieten wir noch ein, zwei Dinge an. Hast du noch was? Ja, also
du wolltest zu Zimtsternen noch was sagen.
Ach nee, Zimtsterne, ja, die habe ich hier auch stehen. Aber irgendwas war da noch. Ach so, die Printen, ja, nee, das habe ich hier aber nur als Stichwort, weil das weiß ich, weißt du, was Printen sind?
Ja, ich weiß natürlich, Aachener Printen kommt ja bei mir aus der Umgebung. Das ist ja sozusagen die Bildzeitung zum Aufessen.
Ja, aber das ist doch entstanden, also eigentlich ist das gar nicht in Aachen entstanden, sondern in Mainz, weil da war ja der Erfinder. Wusstest du das nicht? Gutenberg sind irgendwie Candy-Stücke in die Presse gefallen. Deswegen hat er die Printen. Das war eher ein Fluch. Nee, wir hatten noch Marzipan, hm? Auf der Liste. Ja. Wo sind denn meine Notizen zum Marzipan? Das ist ja wirklich, das muss ja wirklich jeder wissen. Aber wo ist mein Zettel? Dann muss ich das aus dem Kopf machen. Matthias, wo ist das Marzipan? Ach so.
Ich könnte was dazu sagen, aber es ist bestimmt falsch.
Ja, sag du.
Ja, es ist das Brot des Kriegsgottes Mars.
Mhm. Oder? Würde ich jetzt nicht widersprochen. Ich hätte gedacht, es wäre das Markusbrot. Aber es kann sein, dass du recht hast, dass das Kriegsnahrung ist. Ja, war ich nicht sicher. Ja.
Ja, das
aber,
ist.
Aber weißt du, woher das kommt?
Nein, hilf mir.
Also, das ist ja aus dem Italienischen entlehnt, aber entwickelt hat das. Tatsächlich, auch wenn die Italiener das bestreiten oder die Araber, das 1407 ist das entwickelt worden, und zwar in Deutschland.
Echt?
Ja, in Lübeck. Und das hat gemacht, das war der Hansekaufmann Ugo Schahin, so hieß der. Der hat damals, weil der brauchte einen für eine bittere Pille gegen, der hatte eine Mandelentzündung gehabt, und dann hat er also so eine bittere Pille eingehüllt in sowas ganz Süßes.
Ah ja.
Ja, und das sollte dann auch helfen gegen Impotenz und Verstopfung und Blähung und Haarausfall. Und war am Anfang auch vergoldet, dieses Marzipan. Das hat man erst 1514, wurde ja auch in der Goldgrube hergestellt, das hat man erst 1514 dann wieder sein lassen. Seitdem gibt es das nur noch in Dubai-Schokolade-Gold. Und das hat dann etwas später erst Norbert Niederegger gekauft, dieses ganze Patent.
Norbert Niederegger ist dieser Spieler von Rapid Wien, oder wie es nennt.
Genau, ja. Der hat das von Ugo Schahin gekauft. Seitdem macht er nur noch mRNA so in... auch eine lange Vorgeschichte, aber das weiß ja auch keiner. Das muss man ja auch mal aufklären.
Ach Mensch, ja. Wusste ich nicht.
Nee, schau mal. Aber ich glaube, wir haben ausreichend Angebote gemacht, oder?
Ja.
Da hat übrigens mein Bruder mir noch erklärt, der hat wirklich was fürs Abendblatt geschrieben über diese Mythen.
Ich habe auch wirklich was für die Apotheke.
Ja, ich weiß. Ja, nee, so meinte ich das gar nicht. Also ich meinte nur, Jens hat auch was über Adventskalender, woher die kommen. Liebe Grüße. Fand ich ja auch aufschlussreich. Das haben die Protestanten erfunden. Die haben, glaube ich, jeden Tag so ein kleines Licht angemacht in der Adventszeit. Und dann kam wohl auch noch der Adventskalender dazu. Also das mit dem Licht aufgehen ist ja inzwischen seit Covid irgendwie nicht mehr so angesagt. Aber fand ich spannend. Also die Katholiken haben das dann zähneknirschend übernommen, dieses Prinzip des Adventskalenders. Und aus diesen Zähneknirschen der Katholiken sind dann die Nussknacker entwickelt worden, meines Wissens.
Ich weiß es nicht genau.
Ja, das stimmt vielleicht nicht. Gut, also jetzt haben wir zumindest mal Angebote gemacht für die Kommentare. Vielleicht weiß jemand das noch schlechter als wir.
Ja.
Würde mich sehr freuen.
Ah, soll ich noch ein bisschen Holz holen?
Kannst du.
Ich glaube, der Kamin könnte was brauchen.
Ja, welcher deiner?
Oder geh du doch, mir ist gerade so.
Willst du das mal erzählen mit dem Kamin? Da habe ich vorhin vor der Sendung dran gedacht. Nee, das darfst du gar nicht, ne? Mit
was
der
denn?
Nachbarschaft. Ja, mit dem
Gas. Ach so, ach, mit meinem Kaminkehrer.
Ja, das ist mir erzählen.
Das darf ich nicht.
Lass das mir erzählen. Okay, gut. Schade. Na gut, auch dahin hohe Weihnachten, frohe Weihnachten. Gut. Nee, haben wir noch irgendwas zu sagen, du und ich? Wir wollen noch Buchtipps machen.
Ne? Ja, mach mal.
Nee,
machen wir nach dem Nachspann. Dann hole ich gerade kurz ein bisschen Holz.
Ja.
Während gut. Der Nachspann läuft, danach machen wir Buchtipps.
Okay. Gut, dann sagen wir jetzt schon mal frohe Weihnachten, weil es gibt ja genug Menschen, die uns dann nicht nur mitteilen, dass wir Dezembrius nicht wissen, sondern die auch sagen, das könnt ihr vergessen mit den Buchtipps, lasst das mal. Und andere, die sagen, wir freuen uns sehr. Mhm. Und da haben wir doch jetzt eine schöne Möglichkeit hier, da wir schon abgeblendet sind, zu sagen, wir kommen gleich nochmal wieder ins On und halten noch drei Bücher hoch. Schweigen wir jetzt. Tschüss. Alle, die nicht mehr dabei sein wollen, tschüss.
Ja.
Wir verstecken uns noch kurz.
Was hast du denn Schönes?
Nee, jetzt müssen wir erstmal wieder ins On kommen, jetzt ruhig. Jetzt müssen die ja alle schon mal wieder weg sein, langsam, die nicht lesen möchten. Ne? Können wir uns wieder zeigen. Dann kannst du wieder ein bisschen aufziehen, vielleicht dann sind wir wieder da. Ah, jetzt kann ich dich wieder sehen. Nein, ich konnte dich die ganze Zeit sehen. Ja, was hast du denn? Ich habe ganz viel, aber ich mache das nicht.
Leg du mal los, komm.
Ich habe eins, wir wollen mal ein bisschen mit Namen schmeißen. Also das hat eine lustige Beigeschichte, empfehle ich. Ich halte das mal vor meinen Kopf, vielleicht kann man das dann sogar lesen. Was steht da drauf?
Wer hat diese LKW-Ladung von Dung bestellt?
Genau, wer hat diese Wagenladung Gülle bestellt? Ist unter dem Namen auch auf Deutsch nie erschienen. Es gibt aber den Autor, Ajahn Brahm. Das ist ein buddhistischer Mönch. Ich werde das verlinken. Es ist auch auf Deutsch vieles von ihm erschienen, unter wesentlich niedlicheren Titeln. Die Kuh, die weinte und sowas. Aber inhaltlich ist es ein
kenne ich jetzt eher aus französischer Milchindustrie.
Ja, genau. Die, zum Beispiel die Kuh, die
weinte. La Vache-Kiri.
Ja, das war die Kuh, die lachte, Matthias. Das ist doch nicht die. Ria ist doch nicht.
Ria heißt Reis.
Also. Ich werde ihn unten empfehlen,
deshalb ist es
auf
immer
Deutsch
schon,
zu lesen. Das ist ein britischer, buddhistischer Mönch, der so aussieht, wie ein Brite auszusehen hat. Also als ob man ihn gerade aus dem Pub geschmissen hätte. Und so schreibt er auch und das macht großen Spaß. Die Frage, wer hat diese Wagenladung Gülle bestellt, ist, finde ich, gerade jetzt passend in dieser Zeit. Ich nicht, aber es sind viele schöne Geschichten, wie man
ein
damit
politisches
umgeht.
Buch oder eher so eine Art Wege aus der Lebenshilfe?
Ja, eher Wege aus der Lebenshilfe, aber höchst amüsant und durchaus getragen von sehr viel Komik und ein bisschen Buddhismus. Es macht es leichter, das, was wir hier gerade und auch sicherlich noch ein paar Wochen ertragen müssen, auszuhalten. So, und jetzt du.
Nee, mach du mal weiter. Du hast doch, ich mache am Ende noch ein kleines.
Nee, ich habe nur noch eins,
was du hast doch dir... das wunderbare Buch, wie die Pharmaindustrie...
Na, das wollte ich ja nicht, doch den Leuten schlechte Laune, ja.
Ja.
Ja, gut, dann halte ich das jetzt auch noch hoch als Empfehlung. Das ist das Original. Da werden wieder alle
Peter
sagen...
Peter Götzsche.
Peter Götzsche, genau. Dänischer Gründer der Cochrane, Northern Cochrane Collaboration. Das ist eine Vereinigung gewesen, die Metastudien macht. Meta heißt nicht irgendwie, wie lang ist ein Meter, sondern Meta mit A. Also Studien, genau. Und einfach um das, was auch Kennedy möchte, so eine Evidenzbasis dann mal zu finden und zu sagen, wie gut sind die Studien eigentlich, wie war das Design? Unschätzbare Quelle. Für mich auch in meiner Arbeit mit, Rette sich wer kann, du weißt, ich habe auch mal ein Buch drüber geschrieben. Das Buch gibt es auch auf Deutsch von Herrn Götzsche. Ich halte das jetzt auch mal ins Bild.
Ja, Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität, wie die Pharmaindustrie das Gesundheitswesen korrumpiert.
Genau. Dankeschön. Ich empfehle das sehr, weil Peter Götzsche ist nach diesem Buch aus seiner eigenen Firma, die er selbst gegründet hat, rausgemobbt worden. Die Cochrane ist heute nicht mehr das, was sie mal war. Auch der Aufklärer damals des größten Raubzugs, des Tamiflu-Raubzugs, Tom Jefferson, ist da nicht mehr so richtig beschäftigt. Also das hat sich mehr oder weniger erledigt. Götzsche äußert sich trotzdem noch manchmal. Nur wenn man wissen möchte, mit wem wir es zu tun haben und verstärkt seit 2020 zu tun haben, dann sollte man sich den einmal gönnen, den Herrn Götzsche. Ich wollte das gar nicht empfehlen. Das ist doch so schlechte Laune-Bücher.
Ja,
aber es ist wirklich großartig.
Ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil ich es halt nicht gelesen habe.
Du hast doch schon gesagt im Vorgespräch, du kennst doch mich, ich kann dir das doch erzählen.
Ja, eben.
Ich kenne diese Haltung. Gut,
was hast du denn noch?
Ich habe hier noch ganz viel, aber das mache ich jetzt mal für dich ganz kurz, weil ich das mit dir irgendwann mal in Ruhe besprechen möchte. Hast du schon mal was von den Fabianern gehört?
Nein.
Wir saßen irgendwann mal in der Sonne zusammen, erinnerst du dich?
An der Alster.
An der Alster, genau. Und da hast du mir dann was von Julian Huxley, glaube ich, erzählt und Eugenik und solchen Dingen.
Ja.
Ganz widerliche Ideen. Der gehört auch dazu, zu den Fabianern. Und ich habe dann, nachdem auch der Herr, wie heißt der, Regenauer vom Manova, einen finsteren Verriss über meine Helden geschrieben hat, nämlich Bertrand Russell und George Bernard Shaw, habe ich gesagt, ich hatte noch so zwei Helden in meiner Lesejugend. Das war dann sehr früh A.G. Wells. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, klar.
Und,
Zeitmaschine.
Ja, Zeitmaschine oder sowas wie das hier, Menschen Göttern gleich, eine Utopiewelt. Und dann hatte ich noch so einen deutschen, also hier auch so den hier, ich empfehle das, schreib das mal drunter, das ist Bernard Shaw, der ja so einen Nobelpreis gewonnen hat.
Oh, kenne ich gar nicht.
Mensch und Übermensch.
Erzähl, worum geht's?
Fantastisches Stück. Und auch der hier, nämlich Bertrand Russell mit der Eroberung des Glücks. Der hat ja dann zwei Nobelpreise bekommen, einen für Literatur und einen für Mathematik.
Neue Wege zu...
Kannst du das lesen?
Einer besseren Lebensgestaltung.
Ja. Eins der wichtigsten Bücher, die ich in meinem bücherreichen Leben gelesen habe. So. Sowohl Russell hält für mich als auch Shaw, als auch A.G. Wells und dann auch noch zuletzt mal dieser hier. Den hast du vielleicht auch schon mal.
Erich Kästner.
Genau. Dieser Roman.
Fabian hat er ja auch geschrieben. Deshalb gehört er zu den Fabianern.
Das ist Fabian. Das ist nur der Originaltitel. Von Atrium nochmal neu aufgelegt mit den fehlenden Teilen. Tatsächlich ging aber der Titel Fabian dann auf einen Vorschlag des Verlegers zurück, nachdem man schon so viel gestrichen hatte, dass man das Buch ja auch Fabian nennen könnte. So heißt ja auch der Protagonist. Das hat was mit den Fabianern zu tun. Diese vier Herren sind von Salonsozialisten wie Regenauer gern in die Pfanne gehauen, eben Teile der Fabian Society gewesen oder Anhänger dieser Bewegung. Und darüber würde ich gerne mal mit dir irgendwann lange reden.
Sag mal jetzt noch ein bisschen mehr, ich bin jetzt total neugierig.
Tatsächlich.
Was war die Programmatik der Fabianer?
Also um das mal ganz kurz zu machen, es ist die Sozialisten möchten ja dann irgendwie diese Gleichheit von unten. Und so haben auch die Fabianer von Shaw über Russell und Kästner angefangen mit dieser Sympathie für den kleinen Mann. Ja? Und haben sich im Grunde entwickelt, das merkst du bei A.G. Wells besonders, von dieser ursprünglich naiven Vorstellung, wir müssten uns alle nur einfach irgendwie alle gleichstellen, dann wird das alles toll. Aber wenn man so in die Geschichte zurückguckt, war es nicht immer so toll, wenn man dann
Revolution... Was kein Einwand wäre, dagegen das nochmal zu probieren.
Genau, man kann das immer wieder mal probieren. Aber diese
Der Sozialismus ist ja an sich eine gute Idee, wenn er nicht mit der Realität in Kontakt käme.
Genau, darüber hat Shaw auch ein sehr dickes Buch geschrieben. Das heißt, Der Sozialismus und die Natur des Menschen. Sehr, sehr spannende Lektüre. Mhm. Und auch Mensch und Übermensch, das Stück, das ich gerade hochgehalten habe, ist eben dieses, auch da ist das Thema. So. Im Grunde ist die Antwort von Russell und Wells und Kästner aus einer Enttäuschung darüber, dass es eben bei vielen Menschen, denen das nicht gegeben ist, die verantwortungsvoll die Zusammenhänge zu erkennen und dann auch entsprechend zu handeln, dass sie sich so rumgeschlichen haben um diesen Sozialismus und gesagt haben, wir möchten lieber so eine platonische Herrschaft der Philosophen und eigentlich sind wir auch diejenigen, die da gerne dann entscheiden
wollen. Wade retro, Satanas.
Ja.
Ja, ja. Führe mich nicht in Versuchung.
Nein, aber du weißt, deswegen sind die, gerade die vier und noch ein paar andere, so ein extremer Dorn im Auge der auch heutigen Salonsozialisten. Und mir scheint, ich wusste das alles gar nicht, als ich die entdeckt habe, das ist die Sympathie, die ich für die empfinde, ist groß und möglicherweise hat das was mit mir und meiner
Biografie zu tun. Jetzt mach nicht bitte bloß noch ein Selfie mit Alice Weidel, dann ist für mich aber hier
alles ja. Nein, aber die Beschäftigung damit, dass man sagt, es ist vielleicht nicht so einfach zu sagen, die Welt ist gut, wenn wir nur eine Revolution starten, wie die französische oder sonst was, dann werden sich schon alle total toll benehmen danach. Aus dieser Überzeugung ist eben dann viel Kunst entstanden und viel Philosophie und ich finde es spannend. Mhm.
Klingt super.
Ja, jetzt bin ich auch im Schnellverlauf fertig. Ja, dann empfehle ich dir.
Ja, ich schäme mich total, dass ich das alles gar nicht kenne.
Ich glaube, den Russell würdest du wirklich genießen. Schicke ich dir mal, nach Weihnachten schicke ich dir mal Bertrand Russell, Eroberung des Glücks. Ja.
Ja.
So,
und jetzt. Ich will das hochhalten.
Ja, bitte.
Ich habe was ganz Bescheidenes dagegen, also was ganz Abgewandeltes, ein Gedichtband von Christian Lehnert, Opus 8 im Flechtwerk. Handelt sich um Naturlyrik, die sehr formstark ansetzt. Das heißt, er bemüht sich darum, barocke Formensprache mit zeitgemäßen Themen und Worten zu füllen. Und es ist ein ästhetischer Genuss, den ich ja zwischen Gebet und Poesie und einfach ästhetischer Freude und Verdichtung jedem nur ans Herz legen mag, der ein bisschen sich auf etwas verschlungenere Texte einlassen möchte. Also es ist jetzt keine Gefühlslyrik, sondern es ist eher Sprachlyrik, würde ich fast sagen.
Ich gehe davon aus, dass das dein Pseudonym ist.
Ich habe Nein.
Komm, leugne doch nicht.
Nein.
Das musst du gleich nochmal hochhalten. Und dann würde ich aber vorschlagen, dass
dann du... Halte ich nochmal hoch. Christian Lehnert. Dort war kein Land, dort war ein anderer Tag, ist zum Beispiel ein Vers. Finde ich großartig.
Ich lese dir gleich noch Russell vor. Also ich würde vorschlagen, ich schicke dir jetzt zu Weihnachten, ich laufe gleich nochmal in die Buchhandlung bei Amazonas. Nein, ich gehe in die Buchhandlung, da komme ich ja eben noch hin. Ich schicke dir mal Russell und du schickst mir Herrn Lehnert und du musst es auch nicht einpacken.
Oh ja.
Oder du bestellst dir den selbst und ich auch, aber das ist dann nicht so weihnachtlich.
machen wir das mal.
Ja, oh, das hat Matthias für mich bestellt. Das finde ich aber lieb. Ja.
So, ich glaube, ich würde das mit dieses Theaterstück, wie heißt das, Mensch und Übermensch?
Ja, das würdest du lieber.
Ja, das ist auch. Ich mache ja jetzt im Sommersemester ein Seminar mit dem Thema Mensch, Unmensch und Übermensch.
Mensch, Unmensch und Übermensch?
Ja.
Okay. Auch spannend. Ja, dann, gut, dann kriegst du Show. Mhm.
Bestell ich mir den.
Nee, dann bestelle ich dir.
Ich weiß ja gar nicht, ich kenne ja noch nicht mal deine Adresse.
Nee, die kennt keiner. Nicht mal ich. Ja, ich glaube, das kriegen wir verhandelt, ja.
Und hast du noch ein schönes Buch?
Nee, ich habe ganz viele schöne Bücher, aber das ist ja so ein Overkill jetzt. Wir machen das dann nächstes Mal weiter.
Ich bin jetzt gerade auf den Geschmack gekommen.
Ja, nee, wir machen jetzt erstmal, dann lese ich nochmal Shaw und du auch und dann.
Was ich noch lese, hier Blaise Pascal, Die Vernunft des Herzens.
Der Erfinder des
Hast du den gelesen?
Pascal, die Pensée heißt das, glaube ich.
Genau, ja. Das sind Auszüge daraus.
Ja.
Ein paar schöne kleine Fragmente, aber es hat nichts zu tun mit dem kleinen Prinz, man sieht nur mit dem Herzen gut oder so, sondern es ist tatsächlich knallharte Philosophie.
Ja, er hat
die
aber
Raison
auch so
du Coeur.
Aber er hat ja auch so ein paar Highlights rausgehauen. Das war doch der Erfinder des Luftdrucks, der Luftpumpe. Nee, Pascal, Hector Pascal.
Ja, ja, der hat durch kleine Schilfrohre, die innen hohl sind, hat er Fahrräder aufgeblasen und Frösche auch.
Ja, das ist wieder teilweise wahr. Aber er hat aber diesen...
Der Mensch ist ein Schilfrohr, sagt er.
Ja, aber er hat auch gesagt, der Mensch ist groß in der Erkenntnis seiner eigenen Nichtigkeit.
Ja.
Das ist ja einer der ganz großen Sätze. Und der andere war, glaube ich, alles Unglück der Welt rührt daher, dass der Mensch nicht still in seinem Zimmer sitzen kann.
Genau, ganz genau. Ja. Horror vacui.
Ja, großartig. Ja. Großartig. Wir sollten die Blaise Pascal Gesellschaft gründen. Und
ja, der macht so viel Spaß.
Wer nicht still sitzen kann, darf nicht rein. Wer nicht still zu Hause sitzen kann, der darf nicht rein.
Nee, das ist eine ganz schöne Reihe hier, weil das nämlich, man braucht nicht die ganzen Pensées, sondern hat hier so ein bibliophiles Bändchen. Ha, das Herz hat seine eigenen Gründe, die die Vernunft nicht kennt. Mhm. Wobei, das ist wirklich keine Gefühlsduselei, sondern es geht ja um Kategorien, die mit dem Herzen mitgegeben werden. Also das.
Ich müsste jetzt das würde jetzt die Illusion der Hütte sprengen. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass du diese ganzen Bücher hier mitgebracht hast, aber so zwei, drei gehen.
Du hast gesagt, bring ein paar Bücher mit.
Ja.
Wir machen am Ende noch Buchempfehlungen.
Aber wenn ich jetzt aufstehe und darüber gehe.
Er steht doch gerade auf. Geh doch zu deinem Koffer.
Geh darüber und hol dann den Pascal.
Ja, mach doch. Ich erzähle so lange.
Nein, mach mal. Ist das gut? Die hab ich jetzt nicht
bei. Soll ich ein bisschen Werbung für meinen Optiker machen, so lange?
Nein, habe ich jetzt auch heute gerade gar nicht bei, mein Pascal. Der steht dann zu Hause.
Welche Ausgabe hast du denn? Die Reklamausgabe oder?
Nein, ich habe da irgendwie nur so ein Reklam und noch so ein anderes aus irgendeinem
DDR-Verlag. Die ist gar nicht schlecht, die Reklamausgabe.
Ja, aber nicht so wie du. Das ist ja dann irgendwie 100 Bände Pascal und 200 Bände Heidegger. Und
ja.
Das habe ich nur als Panini-Alben.
Jetzt ist halt der Ofen schon wieder am Ausgehen. Ich muss noch mal raus Holz holen.
Ja, geh du mal Holz holen. Und wir.
Fütterst du die Hunde, die Schlittenhunde?
Ich fütter die Hunde, dann schießen wir noch eine Gans. Ach nee, lieber nichts sagen, ne?
Warum also nicht?
Eine vegane Gans oder sowas.
Nein,
wir gehen da noch ein bisschen jagen, dann hauen wir uns noch so eine Gans rein.
Rentierfleisch.
Ja. Und treffen uns dann zum Dingens. Na, am 1. Januar.
Zum Schwedenbombenessen.
Ja,
unser Schwedenbomben-Fondue.
Ja.
Soll ich das Rezept nochmal kurz erklären, damit die Leute sich vorbereiten können? Cola in dem Topf heiß machen.
Ja.
Ja, und dann auf große Schaschlikspieße Negerküsse spießen und dann darin so erhitzen und dann so.
Genau. Und wem das runterfällt, der muss dann in den See.
Also genau.
Der ist zugefroren gerade.
Gibt es auch bei uns im Shop das Rezept zum Gratis-Download, oder?
Ja, nee, kostet was. Wie alles bei uns. Ich weise noch darauf hin, dass zu Heiligabend habe ich noch den Herrn Richtling einmal eingeladen, der sich geäußert hat zu der Unverschämtheit, dass Rentner und Studenten hausdurchsucht werden. Das ist nämlich für ihn geschäftsschädigend. Das fand ich ein ganz gutes Argument.
Ach so.
Ja, dass er sagt, das ist mein Beruf, das mache ich seit 50 Jahren. Das war ganz spannend. Das zeigen wir dann noch an Heiligabend um 12.
Das ist einer der wenigen, die sich ein bisschen rausgetraut haben, ne? Aus der.
Ja, genau. Das mal. Und dann machen wir beide aber im Neujahr den Kristallkugelblick.
Den Kristallkugel. Und danach, ich habe ja schon jetzt meinen Töpferraum eingerichtet.
Ja, dann ist nur noch Töpferraum.
So einen Brennofen gekauft, so eine Tonscheibe Erden.
Nee, so heißen die, genau. Die Band von Amazonas Reise oder Rio war es. Ja, sowas ähnliches. Es wird nicht besser. Geh du mal Holz hacken. Ich hol schon mal die Ente, Harry.
Ich hab so ein bisschen im Arm. Würdest du das Holz
vielleicht hacken? Ja, gut, dann hol du die Ente.
Diese Axt, die ist auch verdammt ja. scharf und schwer.
Ja, nee, da sollte man dich gar nicht mit.
Nein, weißt du.
So, ich mach das. Danke. Aber du schießt bitte auch nicht auf die Ente, liest du mal.
Nein, ich muss sie dann essen am Ende.
Ja, okay. Ich kümmere mich.
Gut, dann danke
sehen
schön.
Wir uns am 1. Januar wieder und wünschen allen ein segensreiches Fest.
Ja.
Jetzt. Und
macht's gut.
Dir auch. Was auch immer das war. Ich glaube,
die Ente ist explodiert. Die Ente hat Suizid begangen.
Gut. Schöne Weihnachten und wir sehen uns.
Bis dann.
Bald. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.